Wir wollen, dass du uns nicht vergisst, sagte sie. Wir sind zu oft vergessen worden. Wir, das sind die Frauen in der Familie Carbonaro. Die Familie Carbonaro, das ist die sizilianische Familie von Mario Giordano. Er hat seiner Familie, den Carbonaros, in seinem Roman Terra di Sicilia ein Denkmal gesetzt. Jetzt hat er die Familiengeschichte noch einmal geschrieben, und zwar erzählt er sie aus der Perspektive der Frauen Pina, Anna und Maria. Guten Tag, Mario Giordano.
Hallo, Herr Schröer.
Drei Frauen erwarten mich im Haus der Zeit, so beginnt der Roman, in einem staubigen Salotto irgendwo zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wer sind denn die drei Frauen, Pina, Anna und Maria?
Das sind Frauen erstmal ihrer Generation. Darum ging es, dass ich die Idee hatte, als ich an Terra di Sicilia schrieb, erstmal kamen mir die Frauen zu kurz und ich wollte doch auch die Frauen ihrer Generation in Sizilien, Sizilianerinnen, von denen zwei dann noch nach Deutschland gehen, erzählen. Und ich habe dann versucht, Frauen ihrer Generation auch zu erzählen.
Dabei blicken Sie weit zurück in die Vergangenheit, zurück bis ins 19. Jahrhundert, in eine sizilianische Welt, die wirklich weit zurückliegt. Das ist eine ganz und gar fremde Welt. Was ist das für eine Welt, die Welt von Pina Carbonaro?
Die Welt von Pina Carbonaro ist erstmal noch eine sehr archaische Welt, die wir heute so nicht mehr kennen. Es sah aber auch in Deutschland der Kaiserzeit mitunter ja nicht anders aus in der Provinz, aber Sizilien noch mal anders. Weit ab, ehemals Zentrum der Welt, beherrscht von einer bourbonischen Kaste, die vor kurzem von dieser Kaste dann befreit und nun Republik. Ein Agrarstaat, wo die Kinder verhungerten, wo die Säuglingssterblichkeit also bei 50% lag. Also so ganz schlimme Verhältnisse.
Ja, und Pina erlebt dann ja auch Schlimmes. Das ist für uns heute unvorstellbar, in welcher Brutalität, in welcher direkten Brutalität sie da aufwächst und mit der sie klarkommen muss.
Ja, und so beginnt der Roman auch ziemlich düster. Und ich weiß auch, dass das vielleicht schwierig ist, aber diese Düsternis konnte ich nicht auslassen. Wenn man dann über Frauen dieser Generation auch erzählen will, dann ging es nicht anders. Das ist ein unendlich hartes Leben gewesen.
Die Gier der Männer widerte mich an, aber es gefiel mir, die Tochter eines gefürchteten Patrone zu sein. Das sagt Pina auch von sich. Wie überlebt sie in dieser Welt der Männer? Mit welchem Selbst und welchem Weltbild gelingt ihr das denn?
Naja, es gelingt ihr mit eisernem Willen. Und das war die Idee, eine Figur zu zeichnen, die von einem eisernen Willen getrieben ist und von dem Willen, sich so viel Unabhängigkeit wie möglich zu erkämpfen. Und der Plan dahinter war, ein Volk zu gründen. Sie wollte ihr eigenes Volk, über das sie herrschen kann. Und herausgekommen ist dann eine Familie.
Sie haben sich entschlossen, aus der Ich-Perspektive das Schicksal der Frauen zu erzählen. Haben Sie da lang experimentieren, versuchen müssen? Das ist ja mutig, aus der heutigen Zeit in eine Frauenperspektive zu schlüpfen und dann aus der Ich-Perspektive zu erzählen.
Ja, es war erstmal eine große Herausforderung, als alter weißer Mann über Frauen zu erzählen, auch nach drei Frauen. Nun habe ich dieses Mantra, nicht wollen, was du kannst, Mario, sondern können, was du willst. Und ich glaube nach wie vor, und das schicke ich nur mal kurz voraus, fest daran, dass wir Erzählende nicht nur die Aufgabe haben, über unser Privatleben möglichst vergnüglich zu erzählen, sondern das doch ein bisschen allgemeiner hinzukriegen auch. Ich wollte den Frauen dieser Familie Carbonaro zuhören. Das war der Grundgedanke. Tatsächlich war es ein bisschen Fummelei. Ich habe zunächst angefangen, ähnlich wie im Band davor in Terra di Sicilia, auktorial zu erzählen. Und habe dann aber, glaube so auf Seite 80 gemerkt, das funktioniert hinten und vorne nicht. Es geht gar nicht. Und das ist auch kein Zuhören, sondern das bin wieder ich, der über diese Frauen erzählt. Also habe ich nochmal mehrere Schritte zurückgemacht und die Perspektive gewechselt und versucht, den dreien jeweils auch eine eigene Stimme zu geben. Das war dann doch auch ein schwieriger Prozess.
Und wie ist es Ihnen da ergangen? Was ist da passiert, als Sie sich dafür entschlossen haben, diesen drei Frauen zuzuhören?
Also erstmal ist das ein sehr schwieriger, quälender Schreibprozess. Da muss man sich den sogenannten Flow schon echt hart erkämpfen. Ich habe ja auch 2 Jahre an dem Buch geschrieben. Da geht es dann um jeden Satz und es geht um jedes Verb und es geht um jedes Bild und die Überprüfung, ist das jetzt meine Perspektive oder ist das jetzt doch die Perspektive der Figur? Das ist dann schon ein Ringen, bis man irgendwann an den Punkt kommt, wo man merkt, so jetzt habe ich auch die Perspektive und jetzt kann ich da noch auch weiter aufbauen.
Und natürlich in diese besondere Welt hineinzuschlüpfen. Klar, Sizilien ist katholisch, aber dieser Katholizismus ist ein besonderer Katholizismus. Im Roman schreiben Sie, wir sind Nachkommen von Göttern, geformt aus Lava und Meerschaum. Unsere Liturgie entspringt der Gewissheit, unsterblich zu sein. Wir leben in einer Realität, die angefüllt ist mit den Wundern und Schrecken des Mythos. Zitat Ende. Das ist auch eine gehörige Schicksalsergebenheit, die da eine große Rolle spielt, oder?
Es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit der Candomblé-Kultur in Südamerika, wo sich ja auch Katholizismus mit uralten Mythen und einem uralten Volksglauben, Ahnenglauben und Geisterglauben auch vermischt. Das ist in Italien, speziell in Sizilien, nicht anders. Aberglaube und Glaube existiert parallel. Wir glauben nicht an Gespenster, aber es gibt sie trotzdem. Das wollte ich natürlich auch miterzählen.
Wobei die Grenze zwischen Glaube und Aberglaube ja immer künstlich bleibt. Also die kann man ja nie so genau definieren.
Natürlich ist sie künstlich, die Grenze. Die Grenze ist diffus und schwammig. Es geht mir aber noch mal gar nicht so sehr um die Grenze. Es ging mir beim Erzählen des Romans vor allem auch um Sizilien als mythologischen Ort oder als Ort des Mythos, weil ganz viele Mythen der griechischen Antike dort ja auch entstanden sind und ihren Ursprung genommen haben. Und man kann nicht vernünftig über Sizilien erzählen, ohne den Mythos auszulassen. Und der beeinflusst dann ja nun auch wieder den Katholizismus und so geben sich diese Dinge so die Hand.
Es ist eine andere Welt, es ist auch in Teilen eine magische Welt. Es ist auch eine Welt, in der die Toten plötzlich lebendig werden können. Das spielt bei Ihnen im Roman eine Rolle. Da gibt es die Patronedi, die Unsterblichen, die tot sind und doch nicht tot sind. Was hat es mit denen auf sich?
Ich habe irgendwann diesen Volksglauben an Patronedi in Sizilien entdeckt. Das sind in der Regel Frauen, Gespenster, weibliche Gespenster, die zur Familie gehören und dann im Haus herumspuken. Das gibt es ja nun in vielen Kulturen. Meine Lesosozialisation hat viel mit den Lateinamerikanern zu tun, mit dem magischen Realismus. Das hat mir immer sehr eingeleuchtet, erzählerisch. Und so wollte ich immer auch arbeiten. Und nun ergab sich das ganz gut, dass ich die Gespenster dort auch auftreten lassen konnte oder vielmehr die Toten, die noch nicht gehen können. Und man kann das betrachten als Gespenster. Das ist ja das Privileg der Literatur, die Dinge auch sichtbar machen zu können. Man kann es aber auch sehen als Repräsentationen psychischer Energien, also ganz psychoanalytisch gesprochen.
Naja, aber sie sind schon sehr real. Sie lassen diese Patronetti sehr lebendig werden. Die sind ja auch personalisiert. Das sind ja nicht irgendwelche Geister, sondern das sind ja auch Verstorbene, die eines gewaltsamen Todes gestorben sind. Also nicht alle Toten kommen wieder.
Ja, die Regel habe ich dann aufgestellt. Die sind eines gewaltsamen Todes gestorben. Unfall oder Mord. Zu früh aus dem Leben gerissen. Und sie sind nicht mehr gefährlich. Ich fand es auch ganz tröstlich, Mörder zu erzählen, die in diesem Zustand nur noch traurig mit am Tisch sitzen, ein bisschen missmutig und Karten spielen und Geld wollen, mit dem sie nichts mehr anfangen können.
Haben was Rührendes fast, dieser Club der Toten, die da immer noch auftauchen und in der Ecke sitzen und Karten spielen, oder?
Ja, aber so ist es ja auch mit den Dämonen, die wir alle mit uns tragen. Mit den Schatten, die wir alle mit uns tragen, die Dämonen, die uns im Weg stehen, uns daran hindern, unser ganzes volles Potenzial zu entfalten, die sind nicht gefährlich. Die sind höchstens lästig und stehen ein bisschen missmutig im Weg rum. Und man kann die ignorieren und an ihnen vorbeigehen, aber das tun wir zu selten.
Wir erleben das ja auch, jede Nacht erleben wir das, wenn wir träumen. Da kommt auch die Welt, die wir nicht sichtbar wahrnehmen, plötzlich zu uns und wird genauso real. Religion spielt da immer wieder eine große Rolle. Auch bei Pina, sie bekommt Besuch von einem Erzengel, vom Erzengel Gabriel, lebte in Schmerzen. Ich fand zu Gott, heißt es einmal. Das ist ja fast eine Epiphanie, die Pina da erlebt.
Ja, so war es auch gemeint. Der Hintergrund ist, sie hat es wirklich schwer, verliert viele ihrer Kinder, die sie gebiert und hat es nicht leicht mit ihrem Mann. Es herrscht eine unerträgliche Schwüle zu dieser Zeit und man kann eigentlich nur verrückt werden. Und da wird Pina auch verrückt, jedenfalls für einen Moment.
Und dabei ist Familie in Sizilien auch immer Segen und Fluch zugleich, oder? Das wird ja auch in Ihrem Roman Klar.
Ja, man romantisiert das ja gerne. Das italienische Familienbild, alle halten zusammen und die italienische Großfamilie. Ich kenne das ja aus meiner eigenen Familie auch ganz gut. Es gibt einen großen Zusammenhalt, es gibt viel Familie. Aber Familie ist gerade in Kulturen, sagen wir mal in armen Kulturen, auch durchaus ein Fluch, weil sie immer mit der Verantwortung verbunden ist. Wenn du ein bisschen mehr hast, dann gibst du es auch immer ab. Das heißt, die Familie ist immer konservativ ausgerichtet. Sie ist nie darauf ausgerichtet, dich zu entwickeln, sondern dich dort zu halten, wo du bist.
Und die Familie ist immer auch das Zuhause. Das Zuhause, das einen beschützt und einsperrt zur gleichen Zeit. In dem Fall auch wichtig, erst recht, wenn der Roman von Sizilien nach München umzieht. Dort ist die Familie Carbonaro. Auch die Kinder empfinden sich als Gastarbeiter. Und wenn sie wieder in Sizilien sind, empfinden sie sich als die, die in Deutschland wohnen. Also gewisserweise heimatlos.
Das ist ja ein Phänomen, das viele Migranten, auch Migranten der zweiten und auch dritten Generation, auch immer wieder berichten, die zumindest die große Identitätsfrage, mit der man sich so sein ganzes Leben beschäftigt, die ja nun auch dazu geführt hat, dass ich mich irgendwann relativ spät im Leben noch mal getraut habe, über Sizilien und diesen Zwiespalt auch zu schreiben. Muss nicht immer ganz dramatisch sein und existenziell werden, aber er ist ja doch immer vorhanden.
Gibt es in Ihrem Roman sowas wie eine Entwicklung der drei Frauen? Lernen sie sich gegen ihr Schicksal zu wehren und nicht alles dem Zufall zu überlassen? Einmal heißt es, es gibt den Zufall nicht. Das wird ja fast beschworen, dieser Satz.
Das ist auch wieder Pina, die sich gegen das Konzept von Zufall auch wirklich vehement sperrt und das ablehnt. Ja, es gibt eine Entwicklung, die aber innerhalb der Frauen selbst stattfindet, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Es gibt aber vor allem eine Entwicklung über die Generation hinweg. Die zweite, nächste Generation ist Pinas Schwiegertochter Anna, die aus ganz anderen Verhältnissen kommt, dann mit ihrem Mann nach München geht, 1939. Und dann eben Maria, die mit 5, 6 Jahren in München ankommt und praktisch in München aufwächst und zu einer modernen europäischen Frau heranwächst, die merkt, dass sie mehr werden kann als nur eine Ehefrau und Mutter.
Und im Hintergrund passiert wahnsinnig viel. Das 20. Jahrhundert, die Weltkriege, in Deutschland der Nationalsozialismus. Das ist natürlich auch eine wichtige Spiegelfläche.
Da bietet das 20. Jahrhundert viel an Grauen und Unbill. Und auch das konnte ich nicht auslassen.
Und welche Rolle spielt das, der Nationalsozialismus, die deutsche Geschichte, gerade für die Frauen, für die Familie Carbonaro in München?
Naja, der Nationalsozialismus ist die ultimative Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Ich finde es als Erzählender, weil ich ja nun kein Historiker bin, besonders spannend oder überhaupt nur spannend, das über individuelle Schicksale zu erzählen, solche Katastrophen. Und da hatte ich dann nun die Frauen.
Und Sie schildern das auch sehr erschütternd, nicht? Die wohnen im Haus mit einem jüdischen Ehepaar und es gibt eben kein Happy End bei dieser Geschichte. Das endet ganz furchtbar da in dem.
Ja, aber das sind ja genau die Schicksale und die Erzählungen, die wir ja im Jahrgang 63 immer wieder auch noch erzählt bekommen haben. Das ist ja nun Realität geworden, dass es im Haus eine jüdische Familie gab, die dann irgendwann auf die Straße gezerrt und erschlagen worden ist. Und die Leute haben die Straßenseite gewechselt, weil sie das nicht mit ansehen wollten. Und ein paar Jahre später standen die dann doch wieder im Konsum an der Fleischtheke miteinander. Das ist ja Teil dieses Grauens auch. Und das ist ja Alltag gewesen.
Nun haben Sie den Roman auch geschrieben, natürlich um die Geschichte der Familie Carbonaro aus der Perspektive der Frauen zu erzählen. Ging es dabei auch darum, diese Familiengeschichte zu verstehen, das heißt mögliche Zusammenhänge auszuleuchten? Etwas führt zu etwas, heißt es ja auch am Ende des Romans.
Ja, etwas führt zu etwas ist, kann man sagen, das Programm auch der beiden Romane gewesen und ein bisschen auch das Programm meines Prozesses dabei. Wenn Sie mir gestatten, dass ich so ein bisschen aushole, ich komme ein bisschen auch vom Drehbuch. Da geht es immer um Plot und um Handlung. Man muss immer wissen, wie es weitergeht. Und es geht nie um die erzählerische Wucht oder sehr wenig. Und beim Romanschreiben drehe ich es um. Ich leiste mir den Luxus, gar nicht viel über Plot und Handlung erstmal nachzudenken, sondern sich das entwickeln zu lassen. Und das ist dann so ein bisschen eine Fahrt durch Nebel, Fischen im Trüben. Und ich muss immer wieder anhalten, um mir dann zu überlegen, wie geht es jetzt eigentlich weiter. Ich habe aber dabei dann die Chance, dass etwas zu etwas führt, dass mein Unterbewusstsein sich zwischendurch, wenn ich fleißig bin und routiniert am Schreibtisch sitze, sich meldet und mir auf die Sprünge hilft und zu Dingen so mich finden lässt, die ich niemals hätte planen können. Und dann entwickeln sich Figuren und dann entwickelt sich auch eine Handlung. Ich weiß immer etwa, wo ich das enden lassen möchte, aber so ganz genau, wie es dann läuft, weiß ich zu Anfang nicht. Aber wie Picasso eben auch mal sagte, wenn ich am Anfang schon weiß, was ich machen will, warum soll ich dann noch anfangen?
Wie ist das Verhältnis von Fiktion und Realität? Kann man das überhaupt voneinander immer trennen?
Ich glaube als Erzählender fest daran, dass Geschichten Realität erzeugen. Und meine Aufgabe, wie auch Paul Klee, und da zitiere ich den, mal schrieb, Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar, ist meine Aufgabe, sichtbar zu machen. Und als Erzählender ist meine Aufgabe, eine Realität zu erzeugen, die auch noch existiert. Und dann erlaube ich mir, Gespenster auftreten zu lassen. Und ich erlaube mir magische Momente, wo Dinge durch die Luft fliegen, die eigentlich nicht fliegen können, weil ich damit etwas sichtbar machen kann, was unsichtbar ist, aber ja dennoch existiert. Die Welt ist ja voller Magie.
Ihr letzter Satz passt dann auch dazu, der heißt dann, wir sind das, was man von uns erzählt. So endet der Roman. Dieser Satz taucht vorher auch schon mal auf. Der könnte auch sowas wie ein Refrain des Buches sein. Was bedeutet denn das, diese Erkenntnis, dass wir das sind, was man von uns erzählt?
Naja, das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir nicht sind, wenn es keine Geschichten über uns gibt. Und Geschichten sind ja nun das, was die Identität von Menschen und sozialen Systemen ja auch erst erzeugt. Wir sind nichts ohne Geschichten. Und das wird ja häufig, gerade in Deutschland, so ein bisschen kleingeredet. Geschichten haftet ja in Deutschland gerne mal so der Geschmack der Lüge an. Komm, erzähl keine Geschichten. Aber Geschichten sind erst das, was unsere Identität konstruiert. Das ist nicht das Gleitmittel für irgendetwas schwer Verdauliches, was wir aus einer Marketingabteilung nicht gut kommuniziert kriegen sollen, sondern ohne Geschichten gibt es keine Identität.
Und deswegen klingt im Hintergrund Ihres Romans natürlich auch die Emanzipationsgeschichte mit an, ohne dass Sie jetzt ganz konkret das in den Mittelpunkt heben, Frauenwahlrecht, Emanzipation der Frau. Aber das liest man natürlich immer mit, wenn man die Geschichte Ihrer drei Frauen liest, oder?
Ja, natürlich. Und nun wollte ich aber diese Frauen nicht zu Heldinnen stilisieren und auch nicht nur als Opfer diffamieren. Wenn ich diesen Frauen, meinen Figuren gut zugehört habe, dann wollten die das nicht. Die wollten, dass man diesen lebenslangen Kampf, den sie geführt haben, dass der erzählt wird und dass der auch stellvertretend stehen kann für das Ringen, das viele Frauen dieser drei Generationen, aber auch der Generation danach ja noch immer führen.
Frauen aus dem Alltag, also das waren ja jetzt nicht Rosa Luxemburgs oder andere, die auf die Straße gegangen sind, das waren jetzt keine politischen Frauen und trotzdem ist ihr Handeln immer politisch gewesen.
Ja, und das ist auch so ein Unterschied zu dem ersten Band zur Terra di Sicilia, der ja ein bisschen ein Schelmenroman ist. Da geht es um Barnaba Carbonaro, der als Sizilianer nach München kommt, dort einen Südfrüchte-Großhandel aufzieht, reich wird, unglaublich viele Niederlagen erleidet, aber auch grandiose Triumphe. Und der begegnet immer wieder historischen Persönlichkeiten. Das war ein großer Spaß beim Erzählen. Ich habe mir dann überlegt, ob ich das bei den Frauen wiederholen kann. Habe dann gemerkt, das geht nicht, weil das würde die zu klein machen.
Was sagen denn die Frauen Ihrer Familie zu dem Roman?
Meine Mutter hat es gelesen, die Tanten haben es gelesen, die ja fließend Deutsch bzw. Bayerisch sprechen. Die waren am Anfang beim ersten Lesen irritiert, weil sie sich nicht wiedererkannt haben, weil sie Orte so nicht wiedererkannt haben und gesagt, das war doch anders, die Wohnung sah anders aus. Und dann musste ich ihnen erklären, naja, das ist ein Roman. Ich habe mir unsere Familienstruktur ausgeliehen und habe daraus versucht, etwas zu erzählen, was eben nicht nur die Heroisierung unserer persönlichen Familiengeschichte ist, sondern etwas erzählt über eine beliebige europäische Familie, die überall anders auch hätte existieren können.
Vielen Dank, Mario Giordano. Der Autor nimmt uns mit nach Sizilien in eine andere Zeit. Er erzählt die Familiengeschichte der Carbonaros aus der Sicht der Frauen. Das ist eindrucksvoll, das ist auch erschütternd. Das ist aber auch erhellend, wie Giordano den Frauen in der patriarchalen Welt eine Stimme gibt. Er setzt ihnen auch ein Denkmal und wir lernen auch zu schätzen, welchen weiten Weg die Frauen gehen mussten bis in die heutige Welt und dass Emanzipation nichts Selbstverständliches ist, das von alleine kommt. Die Frauen der Familie Carbonaro, so heißt der Roman. Ein opulentes Buch, unbedingt lesenswert. Erschienen ist es im Goldmann Verlag. Es hat 500 Seiten, kostet 24 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Schröer.